Hallo, hier ist eine neue Sendung Behind the Moon. Ich bin heute allein, Christoph nur am Mikrofon, aber ich habe einen Interviewpartner. Magst du dich vielleicht einfach selber kurz vorstellen?
Ich bin Gunnar Laufer-Stark, ich bin der Vorstand der Tübinger Nestbau AG. Wir haben uns 2011 zusammengefunden in Form einer Aktiengesellschaft, wo viele Leute mit relativ geringen Beträgen mitmachen können, um zusammen bezahlbare Häuser, Miethäuser zu erstellen.
Genau. Und ich fand das super spannend, weil ich wohne in einem Haus, was den neuen Nachbarn gehört. Das hat nicht direkt was mit der Nestbau zu tun, aber es gibt personelle Überschneidungen. Ist richtig?
Es wurde gebaut unter Regie der Nestbau. Das Haus der neuen Nachbarn gehört 107 Leuten in Tübingen zusammen, also ein Haus mit 107 Eigentümerinnen und Eigentümern. Und da die nicht gemeinschaftlich Baufirmen beauftragen können, da die auch nicht gemeinschaftlich Mietverträge abschließen wollen und können, haben sie gesagt, es muss jemand für uns machen. Und so haben wir Nestbau das Haus von den neuen Nachbarn gebaut und verwalten es jetzt auch.
Genau, und meine Miete, die hatte ich vorher nochmal nachgeschaut, die beträgt 8,51 € pro Quadratmeter Kaltmiete. Und wenn man sich jetzt so umschaut und sich mit dem Thema auseinandersetzt und bedenkt, wo der Mietspiegel inzwischen liegt, also ich glaube, der letzte Mietspiegel, den die Stadt Tübingen errechnet hat, ist schon 2 Jahre alt. Und da dürfte ein Neubau um die, du korrigierst mich, wenn ich was Falsches sage, 15, 16 € sein der Quadratmeter, oder?
Der Mietspiegel richtet sich ja nach der Größe der Wohnung. Die Wohnungen, die wir für die neuen Nachbarn vermieten, sind relativ groß. Da liegt er vielleicht etwas niedriger, aber der kann inzwischen schon, ich weiß es jetzt nicht auswendig, der kann inzwischen schon auch dort bei 13, 14 € liegen, ja.
Das heißt, 13, 14 €, wenn man es vergleicht mit dem, was ich an Kaltmiete zahle, 8,51 €, das ist ja also nicht ganz die Hälfte zahle ich von dem Mietspiegel, aber auf jeden Fall deutlich günstiger, als man das jetzt erwarten könnte. Und das war der Hintergrund, vor dem ich mit Gunnar dieses Interview gemacht habe, weil ich einfach wissen wollte, wie ist es möglich, so günstigen Wohnraum in einer Stadt wie Tübingen anzubieten. Ich weiß nicht, ob man das in kurz fassen kann, aber genau das wäre die Frage.
Ich würde mit dem Grund und Boden anfangen. Wir haben für das Grundstück, wo du jetzt eine Mietwohnung bewohnst, von der Stadt Tübingen ein Erbbaurecht eingeräumt bekommen. Das heißt, wir mussten dieses Grundstück nicht kaufen, sondern wir durften es von der Stadt für 80 Jahre übernehmen und die Stadt hat uns korrekte Bedingungen eingeräumt. Das heißt, wir müssen für dieses Grundstück von dem angenommenen Wert in den ersten 10 Jahren nur 1% dieses Wertes als Pacht an die Stadt bezahlen, in den zweiten 10 Jahren dann 2% und die restlichen 60 Jahre, wo wir dann ausgehen, dass wir aber bis dorthin das Bankdarlehen abbezahlt haben, müssen wir dann 4% bezahlen. Also der Grund und Boden wurde uns günstig zur Verfügung gestellt, mal der erste Aspekt, um gut vermieten zu können oder günstig vermieten zu können. Dann wurde das Haus 2017 begonnen. Das sind erst 5 Jahre. Aber in diesen 5 Jahren hat sich leider, was die Baukosten anbelangt, die Welt auf den Kopf gestellt. Das heißt, wir konnten das Haus von den neuen Nachbarn ohne Grundstück, aber alle anderen Kosten, vom Rohbau bis zum Garten und natürlich die Planungskosten mit eingerechnet, für 2.300 € pro Quadratmeter bauen. Da würde man heute tatsächlich das Doppelte kalkulieren. Doppelte Kosten, muss nicht doppelte Miete heißen, zumindest nicht kurzfristig. Aber das gibt eine Ahnung davon, warum wir dieses Haus so günstig vermieten können. Und dann gibt es noch einen weiteren Aspekt. In dem Haus wohnen in so und so viel Wohnungen geflüchtete Menschen. 2017 hat das Land Baden-Württemberg ein Programm aufgelegt, wo der Neubau von Wohnungen für geflüchtete Menschen mit 25% der Kosten subventioniert wurde. Das heißt, ganz konkret gesagt, die neuen Nachbarn, die 107 Leute, denen das Haus gehört, haben ungefähr 650.000 Euro aufgebracht, selber, eigenes Geld, also im Schnitt jeder 6.000 oder so. Und 600.000 roundabout haben wir nochmal als Zuschuss vom Land bekommen. Das heißt, wir hatten 600.000, 650 eigenes Geld, 600.000 Zuschuss und mussten nur den Rest über die Bank und die KfW finanzieren. Und da keiner von denen, die dort mitmachen, gesagt hat, er will einen großen Gewinn machen. Also das Haus muss sich selber tragen und es muss natürlich Zins und Tilgung tragen und die Reparaturen. Aber darüber hinaus will keiner großartig was. Dann reichen tatsächlich 8,51 Euro. Das ist aber Stand 2017, 2018. Heute müssten wir statt mit 2.300 Euro pro Quadratmeter mit 4.600 rechnen. Zumindest mit 4.400 vielleicht. Und entsprechend müsste man neu kalkulieren. Und ganz verheerend, was erst jetzt anfängt, so langsam in die Hirne zu sickern, wir haben lange Zeit bis Anfang diesen Jahres die Zinsen für 0,9%, 1,0% pro Jahr bekommen. Jetzt, ohne dass Bundesbank und EZB die Refinanzierungszinsen bisher erhöht haben, verlangen die Banken 2,7%, 3%, also das Dreifache. Mhm. Und wie viel schon 0,2% Zinsen hin oder her ausmachen, weiß jeder, der mal irgendwie was mit Finanzierung zu tun hatte. Und jetzt haben wir es mit dem dreifachen Zins zu tun. Also ich befürchte, dass der Wohnungsbau, der Mietwohnungsbau zum Erliegen kommt oder zumindest das in die Richtung geht, dass man keine Neubauwohnung mehr unter 15 Euro bekommt. Halte ich jetzt für möglich, wenn sich das nicht wieder in irgendeiner Richtung stabilisiert oder man Zuschüsse bekommt für die vergünstigte Vermietung, was nicht so gut aussieht. Also man könnte den Eindruck haben, nachdem im Januar die Bundesregierung die Förderung energieeffizienter Häuser praktisch eingestellt hat, dass die Bundesregierung den Wohnungsbau aufgegeben hat. Zumindest den Mietwohnungsbau.
Das heißt, du würdest auch die Einstellung der Subventionen quasi der Förderung von Neubauten, die ja Ende Januar, eine Woche vorher, als es eigentlich angekündigt war, ja, hat man sie auslaufen lassen. Das würdest du auch kritisch sehen. Oder würdest du sagen, also das Argument, was ja der Bundeswirtschaftsminister Habeck gebracht hat, ist, alle, die heutzutage Häuser entwickeln, die Häuser bauen, die bauen sowieso nach diesem Standard, den wir bezuschussen. Das heißt, mit der Bezuschussung haben wir keine Lenkungswirkung. Und das ist eigentlich sowieso zu einem Standard geworden. Aber das Programm wurde ja auch nicht ersetzt. Also die Subventionen fließen jetzt ausschließlich noch in die, wenn man sein Haus neu macht, in die Sanierung.
Instandhaltung, ja.
In die Sanierung. Und da war ja die Argumentation, dass das von einer energietechnischen Betrachtungsweise viel effizienter ist, alte Häuser energetisch zu sanieren, als neue hochwertig zu bauen. Wie ist da deine Perspektive drauf?
Also erstens muss ich sagen, wenn ein Programm bis 31. Januar läuft und ich es dann am 24. Januar ersatzlos einstelle, dann mutet es merkwürdig an. Also entweder ich gebe dem Programm von vornherein einen Vorbehalt und sage, für dieses Programm stehen so und so viel Millionen oder Milliarden Euro zur Verfügung und wenn sie weg sind, sind sie weg. Oder ich sage, das Programm läuft bis 31. Januar 2022, dann lasse ich es auch so lange laufen. Das andere, durch dieses Programm hat sich tatsächlich der Standard, das war der Standard KfW 55, als das Maß der Dinge etabliert. Er hätte sich nicht etabliert, wenn es diese Förderung nicht gegeben hätte. Ja, dann täte heute noch der Bauträger, derjenige, dem es egal ist, Hauptsache ich verdiene Geld mit dem Haus, dann würde der heute noch mit KfW 70 bauen. Dadurch, dass es ein finanzieller Anreiz war, haben alle mit KfW 55 gebaut oder sie haben noch besser mit KfW 40 gebaut, dann gab es noch mehr Zuschüsse. Wir haben Häuser mit KfW 40, aber eben Stand vor Januar 2022 konzipiert. Da hätten wir noch ein bisschen mehr Geld bekommen. Aber auch dieses Programm ist ja ausgelaufen. Das heißt, der eigentlich wirklich sehr gute Standard, für den gibt es heute auch keine Förderung mehr. Förderung gibt es nur für einen neu geschaffenen Standard KfW 40 NH. Das NH steht für Nachhaltigkeit. Das bedeutet praktisch, ich muss mein Haus nach einem Standard, den es vorher schon gab, den die Bauindustrie entwickelt hat, die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Ich muss mein Haus nach dem DGNB-Standard bauen, was nochmal deutlich mehr Aufwand erfordert, vor allen Dingen in der Dokumentation, als es der Nachweis des bisherigen KfW 40 oder KfW 55 erfordert hat. Diesen Nachweis konnte jedes Bauingenieurbüro führen. Den Nachweis KfW 40 NH, den es jetzt gibt, dürfen nur wenige zugelassene Ingenieurbüros bringen. Und es erfordert eine Dokumentation. Wir arbeiten mit verschiedenen Tübinger Ingenieurbüros zusammen und von einem seriösen hier wurde gesagt, du bekommst pro Wohnung 13.500 € Förderung. Du kannst aber den Aufwand, je nach Größe des Hauses, aber der Aufwand, der mit dieser Zertifizierung entsteht, mit bis zu 10.000 € rechnen. Das heißt, ich kriege dann praktisch nur noch 4.000 € pro Wohnung. Bis Januar 2022 waren es rund 25.000 €.
Okay, das heißt, deine Forderung wäre, wieder eine Förderung einzuführen. Nehme ich jetzt mal an, würdest du dann auch, weil eine Kritik, die ich auch sinnvoll finde an diesem Programm, ist ja, dass einfach jeder, der ein Haus gebaut hat, konnte diese Förderung abgreifen. Egal, ob der jetzt das an die Mieter, jetzt die Subvention weitergibt oder eben nicht. Sollte das auch eine Rolle spielen, ob dieser Wohnungsbau sozial ausgestaltet ist?
Die bisherigen Standards, also die Verbesserung der Standards, kam schon den Mieterinnen und Mietern zugute, weil sie dadurch weniger Nebenkosten zahlen mussten. Aber in der Tat war das ein Punkt, wo es wurde das Bauen günstiger gemacht für diejenigen, denen die Häuser gehören. Und bei den anderen kam nur sehr mittelbar, bei den Bewohnerinnen und Bewohnern, wenn es Mieter waren, kam nur sehr mittelbar was an. Man könnte das und man müsste das meines Erachtens mehr an die Höhe der Miete knüpfen. Also du bekommst umso mehr Zuschuss, je günstiger die Miete ist. Und zwar unabhängig davon, ob ich sozial geförderten Wohnraum baue oder nicht. Die Programme für sozial geförderten Wohnraum, die es gibt, die hier in Baden-Württemberg ziemlich gut sind, die laufen separat. Wenn ich Wohnraum baue für Menschen mit Wohnberechtigungsschein, bekomme ich ungefähr jetzt, Stand Juni 2022, wenn ich sie für 40 Jahre 40% unter dem Mietspiegel vermiete, bekomme ich 2200 Euro pro Quadratmeter. Das heißt, mein Preis reduziert sich von vielleicht von 4500 auf 2300 Euro und die Miete reduziert sich vielleicht, ja, ganz grob gesagt, von 15 Euro auf 10 Euro. So, ja, grob. Das haut dann wieder hin. Ja, wie unser erstes Beispiel von den neuen Nachbarn gezeigt hat, wo wir für 2300 Euro bauen konnten. Dann bleiben immer noch die Zinsen, aber es haut für sozial geförderte Wohnungen hin. Diejenigen, die knapp über der sozialen Förderung liegen, also ein doppelverdienendes Paar, die mit einem Kind. Ja. Mit zwei Kindern bist du dann schon bei 70.000 Euro, um einen Wohnberechtigungsschein zu bekommen. Aber die, die knapp drüber liegen, die haben natürlich nichts davon. Die müssen dann trotzdem die 15 Euro zahlen. Und ich finde, dass auch für diese Leute es die Möglichkeit geben müsste, dass es Zuschüsse gibt. Je günstiger ich vermiete, umso höher wird mein Zuschuss. Und dann werden die Leute nicht aus den Boomstädten ins Umland verdrängt und müssen dann mit dem Auto in die Stadt fahren.
Also 70.000 Euro, hast du gerade gesagt, ist die Grenze für ein Paar mit...
Mit zwei Kindern.
Mit zwei Kindern.
Ja.
Und für ein Single, stimmt das, dass die bei 51.000 Euro Jahreseinkommen liegt?
Ich hätte jetzt, also meine Erinnerung war 46, aber das liegt nicht so weit auseinander. Also sagen wir Pi mal Daumen bis zu 50.000 Euro, ja.
Für ein Single. Aber ist 50.000 Euro, ist es nicht ein gutes Gehalt? Das ist ja ein Einstiegsgehalt für einen Akademiker ungefähr, oder?
Ja, ja. Es hat sich leider so entwickelt, dass die Mieten haben sich so entwickelt, dass auch Leute, die ein verhältnismäßig gutes Einsteigergehalt als Akademiker haben oder wenn du im Supermarkt arbeitest, muss schon Marktleiter sein, ja, um dahin zu kommen, dass die Leute sich ohne Förderung nicht mehr gut Wohnraum in den Städten leisten können. Also nicht in den Städten, die begehrt sind, ja, in Bolladingen, sage ich mal, oder auf der Alp irgendwo geht's vielleicht schon noch, aber in Tübingen und je näher ich nach Stuttgart komme, geht's halt nicht mehr.
Ja, genau. Jetzt sind wir von den Subventionen bis hier hingekommen. Aber du hattest ja noch zwei andere Sachen gesagt als Gründe für die Preissteigerung. Das waren zum einen, was sich jetzt noch nicht niedergeschlagen hat, in den Mieten vermutlich sind die Zinssteigerungen die jüngsten. Und das andere waren die Baukostensteigerungen. Wie ist deine Perspektive? Was siehst du so als Grund für diese krasse Steigerung der Baukosten? Und wie werden die sich in Zukunft entwickeln? Was ist da dein? Natürlich, niemand hat die Glaskugel und kann da reingucken und so weiter. Aber die Preise werden sich vermutlich also nicht wieder sinken. Auch wenn die realen Kosten, die den Unternehmern entstehen, die diese Produkte herstellen, vielleicht wieder sinken werden, werden Unternehmer ja, also ich nehme nicht an, dass sich der Markt dahingehend entwickelt wird, dass diese Preise zwangsläufig an die Kunden, also an die Bauherren dann weitergegeben werden. Aber das ist nur mein Take. Du bist ja schon länger in der Szene unterwegs. Was sagst du dazu?
Wir haben lange, weil unser Schwerpunkt zunächst vom bezahlbaren Wohnen, also vom sozialen herkam, Hauptpunkt sozial und bezahlbar, nicht so sehr nach den Baustoffen geschaut. Ich selber komme jetzt eher aus der linken Ecke und nicht so sehr aus der grünen. Und dann sagt man, ja, wir bauen eine bezahlbare Wohnung. Ob um dieses Haus herum ein Mantel aus Styropor ist, das ist mir erstmal egal. Je länger wir uns damit befasst haben, umso mehr war klar, also auch dieses Styropor wird ja irgendwann seine blöden Wirkungen zeigen, spätestens wenn man es entsorgen muss. Und wir sollten schon gucken, besser zu bauen. Also rückt der Aspekt des guten Bauens, des nachhaltigen Bauens zusätzlich zum Sozialen dazu. Und die beiden beißen sich zum Teil ein bisschen, zumindest kurzfristig, was die Erstellungskosten anbelangt. So, jetzt sagen wir also, wir wollen bezahlbar bauen, wir wollen gut bauen. Dann kann ich aber trotzdem über lange Jahre, konnte ich sagen, das Gebäude mit Beton, vor das ich dann eben keine Styropor, sondern eine Steinwollehülle hänge, damit es gut gedämmt ist, das Haus kann ich kalkulieren. Und es war günstiger, als ein Haus aus Holz zu bauen. Und jetzt kommt ein ganz interessanter Aspekt. Auslöser Energiekosten. Sowohl Stahl, der in den Häusern massenhaft verarbeitet ist, als auch Beton sind sehr energieintensive Werkstoffe. Und es sind beides Werkstoffe, die nur von Großen hergestellt werden. Also im Zement-Beton-Bereich gibt es, sage ich mal, Holcim und Heidelzement. Das sind zwei Konzerne. Von Heidelzement habe ich letztendlich erst gehört, dass sie nach der Deutschen Bahn der größte Stromverbraucher in Deutschland sind. Also die zahlen Milliarden für Strom und in Zukunft zahlen sie, auch wenn sie gute Konditionen kriegen, doppelt so viele Milliarden. Entsprechend hauen die den Preis für den Werkstoff hoch. Aber es sind zwei große Anbieter und beim Stahl sieht es nicht viel anders aus, sowohl was die Energie anbelangt, wie das, dass es ein Oligopol ist, sagen wir mal. Ganz interessant ist, dass der Holzpreis 2020 irre in die Höhe ging. Der Holzmarkt, der Markt für Bauholz, aber von eher mittelständischen Unternehmen geprägt ist. Das sind tatsächlich Firmen, die haben 2, 3 Sägewerke. Also das sind auch keine Handwerker, aber ja, im Vergleich zu einem Stahlwerk eine ganz andere Nummer. Und dass dort jetzt tatsächlich die Marktwirtschaft greift, also ganz schlecht ist sie ja nicht in allen Punkten und überall. Und ich habe, als die Holzpreise so hochgegangen sind, gesagt, pass auf, da machen jetzt noch ein paar ein Holzwerk auf. Oder legen eine Straße oder tun eine Straße wieder aktivieren, eine Fertigungsstraße, die gerade still liegt. Und genau das ist passiert. Wir bekommen jetzt 2022 Bauholz, nicht mehr zu dem Preis von 2019, aber wir bekommen ein Holzhaus, Vollholzhaus, zu einem günstigeren Preis wie ein Haus, das aus Stahlbeton gebaut wird. Und das ist jetzt gerade kurzfristig unser Weg. Also damit deckt sich jetzt das Soziale mit dem ökologischen Interesse sozusagen. Mal eine Zeit lang, wie es dann weitergeht, sieht man. Wir bauen jetzt in Frohndorf, in Tübingen-Frohndorf, ein Haus aus Holz. Und wir sind dran, am Hechinger Eck in Tübingen ein Haus zu bauen, das wir ursprünglich als klassischen Massivbau mit Beton konzipiert hatten. Und das werden wir jetzt auch als Vollholzhaus bauen.
Cool. Also du hast gesagt Beton plus Wolle.
Ja, Steinwolle.
Und das andere, wo machst du das Styropor drauf, kannst du auch auf dem Beton machen, oder?
Bisher, also die günstigste Methode, das heißt Wärmedämmverbundsystem, aber das, was vorne drauf hängt, ist eben mehr oder weniger Styropor gewesen. Also unser erstes Haus im Tübinger Schleifmühleweg, wenn man da an die Wand klopft, die Leute, die sich ein bisschen auskennen, die hören das. Ja.
Ja, ja, ja.
Das Haus von den neuen Nachbarn ist anders. Das sind sehr dicke Ziegel. Mhm. Wenn ihr ein Loch in die Wand bohrt, dann bekommt ihr rote Asche. Das sind Ziegel, die in den Löchern diese Steinwolle drin haben. Das ist schon eine deutliche Stufe besser, weil man kann sie recyceln. Die kommen in den Schredder mit einem Gebläse. Das Gebläse bläst die Steinwolle raus. Die liegt dann auf der einen Seite und das Ziegelmehl liegt auf der anderen Seite. Aus dem kann man wieder neue Ziegel machen. Also von der ökologischen Seite würde ich sagen, am schlechtesten sozusagen Stahlbeton plus Wärmedämmverbund. Die Ziegel sind so in der Mitte und Holz ist schon das Beste ökologisch, wobei es natürlich auch da gewichtige Stimmen gibt, die sagen, du kannst gar nicht alle Häuser aus Holz bauen. So viel Holz gibt es dann wieder nicht.
Ja. Ich will nur ganz kurz einmal überprüfen, ob die Aufnahme mitläuft. Ja, genau. Und gibt es da auch so Daumenwerte, wo man sagen kann, okay, der Quadratmeter in dieser Betonbauweise, der kostet ganz grob zwischen 3.000 und 4.000 Euro oder irgendwie sowas in die Richtung. Können wir da irgendwie so Daumenwerte sagen?
Ich muss immer die Zeit inzwischen dazu angeben. Ja. Also ich muss sagen, im Sommer 2021 konnte ich den Quadratmeter klassischen Massivbau, also Beton, Stahlbetonbau, konnte ich den ohne Grundstück jetzt, aber alle anderen Kosten enthalten, konnte ich auf jeden Fall noch für unter 4.000 Euro bauen. Inzwischen bekomme ich für diese Art des Bauens von den Firmen, die den Rohbau machen, also den Betonbau erstellen, keine Angebote mit einer festen Summe mehr. Und das macht für uns das Bauen unmöglich. Wenn mir einer sagt, ja, ihr braucht so und so ein Haus in der und der Zeit, das kann ich euch hinstellen, ich habe die Manpower, ich habe die LKW, den Kran, alles, kriege auch das Material bei, aber ich schicke euch dann alle zwei Wochen eine Rechnung. Wie hoch die sein wird, weiß ich jetzt noch nicht. Dann kann nur jemand ein Haus bauen, der entweder sehr viel Geld hat oder verzweifelt ist. Wir, die wir ja schon mit einer Miete kalkulieren müssen, die nach unserem Nestbauverständnis auch nicht unbeschränkt hoch sein darf und kann, wir können das Haus nicht bauen. Ich kann nur ein Haus bauen, wenn ich weiß, auf 3% genau, wie viel es kostet. Und das kann ich in dieser Art des Bauens, kann ich es gar nicht mehr. Also kann ich entweder einen Holzbauer finden, wie wir es jetzt getan haben in zwei Fällen, der uns eine feste Summe nennt, eine verlässliche Summe, wie für welches Geld er in einem halben Jahr baut. Oder ich kann es lassen.
Das heißt, ihr habt jetzt eure Projekte, eure aktuellen, habt ihr auf Holz umgeplant. Und Beton würdest du im Moment die Finger von lassen. Und Stahl vor allem.
Notgedrungen. Notgedrungen, weil es keine bezifferten Angebote mehr gibt. Und wenn ich jetzt, also wir sitzen hier Ende Juni, wenn ich jetzt höre, dass die Gaspreise nicht um 50% steigen, was ja schon krass genug wäre, sondern sich vielleicht vervielfachen, dann kann ich mir ja ausrechnen, dass der Stahl- und der Betonpreis sich auch vervielfachen. Und dann haut es gar nicht mehr hin. Und das ist das, wo ich vorher mal sagte, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass es in dieser Bauwirtschaft auch einen Kollaps gibt, weil die Bauwirtschaft, die ist zu 90-95% auf Beton ausgerichtet. Also die Holzbauer, das sind Exoten, immer noch.
Ja, ich hatte ja, ich weiß nicht, ob ich es jetzt im Vorgespräch nur gesagt hatte oder hier, meine Familie, wir bauen ja auch zurzeit und wir sind genau in der Situation eigentlich, die du beschrieben hast. Uns ist der KfW-Fördergerät vor der Nase weg. Und jetzt sind wir halt total unsicher, ob wir das Projekt weiterentwickeln wollen. Es ist mit Stahl auf ungefähr KfW 55 Standard geplant. Und ja, wir sind halt total verunsichert einfach. Und am Dienstag habe ich jetzt im Schwäbischen Tagblatt gelesen, dass man kann sich die Festpreise von den Stahllieferanten oder von den Unternehmen, die das dann für einen bauen, kann man sich fixieren lassen. Aber du sagst ja gerade, darauf lassen sie sich unter Umständen auch nicht ein. Und der Artikel hat dann gesagt, okay, man macht mit denen einen Festpreis aus, dann werden die kommen und sagen, okay, jetzt hier der Stahlpreis ist durch die Decke gegangen, wir wollen nachverhandeln. Im Tagblatt stand des Weiteren, man soll erstmal nicht drauf eingehen, warten, bis das Haus abgeschlossen ist, der Bau. Und dann theoretisch kann man darauf beharren, auf seinen Preis. Man will ja nicht unbedingt einen Zwist haben, jetzt direkt während des Baus mit denen. Aber auch in Ausnahmefällen, also das ist wohl so eine Abwägungsgeschichte juristisch betrachtet, können sie, wenn es zu extremen Preissteigerungen kommt, auch das weitergeben an die Bauherren.
Also der Fachbegriff heißt Wegfall der Geschäftsgrundlage. Sprich, wenn ein Unternehmen sich an einen Preis gebunden hat, dann muss er es auch für den Preis bauen. Das ist sein unternehmerisches Risiko. Im schlimmsten Fall geht er an dem Auftrag pleite. Wenn sich die Bedingungen, zu denen das Geschäft abgeschlossen wurde, wozu zum Beispiel ein bestimmter Stahlpreis gehört, gravierend verändern, aber das reicht nicht, dass die 10 oder 20% teurer der Stahlpreis 10 oder 20% teurer wird. Wenn sich's gravierend verändert, kann sich der unter Umständen auf den Wegfall der Geschäftsgrundlage berufen und sagen, ich trete von dem Geschäft zurück. Ist möglich, im Zweifel sitzt eine Bauherrschaft, wenn sich's nicht selber um einen großen Konzern handelt, immer am kürzeren Hebel. Wenn die 2 Wochen vor Fertigstellung ihre Leute abziehen, dann guckt ihr blöd, weil ihr habt einen Bankkredit am Laufen und irgendwann rechnet ihr damit, dass Mieteinnahmen kommen und die rücken in immer weitere Ferne. Also, es ist mehr oder weniger unmöglich geworden, solche Gebäude seriös zu kalkulieren und damit wird es auch schwierig zu bauen. Ein Aspekt muss man natürlich noch dazu sagen. Wie viel Prozent machen eigentlich die Baustoffe an der zum Schluss erbrachten Leistung aus? Und natürlich ist der Personalkostenanteil am Bau immer weiter zurückgegangen. Also wenn man alte Filme, Schwarz-Weiß-Filme anguckt, wie Leute vor 60, 70 Jahren Häuser gebaut haben, da gab es schon einen Kran. Aber ganz viel war da noch Handarbeit. Heute bauen 8 Leute von einem Rohbauunternehmen in 12 Wochen, 16 Wochen ein Mehrfamilienhaus. Aber immerhin, er hat noch 8 Leute dort. Und dass die 8 Leute jetzt Lohnsteigerungen von 30, 40% bekommen hätten, ist mir nicht bekannt. Also die kriegen vielleicht 3% im Jahr mehr oder 4%. Und ganz oft sind es dann ja auch noch Leute, die aus Osteuropa kommen und ausgebeutet werden, die kriegen noch weniger. Also es ist ganz bestimmt auch bei vielen ein Mitnahmeeffekt mit drin. Also in der Zeitung kann ich lesen, die Preise gehen durch die Decke, dann nehme ich auch einen Preis, der durch die Decke geht. Einfach mal sicherheitshalber.
Und dann bei einer Lohnsteigerung von 3% kommt gerade noch eine Inflation von 7%.
7, ja, genau, dann habe ich eine Reallohnsenkung. Das ist ja in ganz vielen Bereichen gerade der Fall. Und dann komme ich aber gleichzeitig und sage, ich muss jetzt eine Miete von 15 Euro verlangen.
Ja. Gut. Ich hatte mir hier noch notiert, als nächste Frage, was so die Geschichte, wie hat das angefangen mit der Nestbau AG?
Ich habe Jura studiert und mir dann überlegt, in Tübingen Jura studiert, wie kann ich in Tübingen mit meinem Jurastudium leben. Ich war in der linken Szene zugange, also das war klar, ich werde nicht Richter oder Verwaltungsbeamter. Und dann haben alle gesagt, ja, dann wirst du wohl Fachanwalt für Arbeitsrecht werden. Und dann habe ich gesagt, ja klar, ich werde der siebte linke Arbeitsrechtler in Tübingen. Da gibt es keinen Markt. Ich mache Steuerberatung. Und meine ersten Kundinnen und Kunden waren Leute, die eigentlich mal Lehrer oder Lehrerin werden wollten und es dann auch nicht durften damals.
Und DKB.
Also die ganzen Linken auch. Auch der Kretschmann, der beim KBW war, durfte nicht zunächst nicht Lehrer werden. Ja, da gab es Berufsverbotsregelungen und dann musste man halt irgendwas anderes machen.
Das hat sich nicht nur auf die DKP bezogen?
Nee. Nee, nee, das waren die ganzen, also das linke Spektrum war ja schon immer bunt und es war von die DKP, die KPDML und die der KBW und alle durften nicht Beamter werden.
Ich finde das immer so witzig, wenn man über sich über das Gedanken macht und dann mit dem heutigen Diskurs der Cancel Culture vergleicht. wie siehst du das wann war das, in den 70er Jahren? Das
war in den 70er Jahren, ja. Also wir haben uns schön die Köpfe eingeschlagen über Dinge, wo man heute teilweise natürlich auch lacht. In Tübingen ist es immerhin gelungen, ein Bündnis auf die Beine zu stellen, das bis heute hält auf kommunalpolitischer Ebene. Also in Tübingen haben sich irgendwann zu den Gemeinderatswahlen die ganzen Gruppierungen von Trotzkisten über die ehemaligen Maoisten und die Orthodoxen, wenn man so will, also den ehemaligen sowjetischen, sozialistischen Staaten angehängt haben, zusammengeschlossen und gesagt, aber Kommunalpolitik können wir zusammen machen. Immerhin. Also das so als kleiner Exkurs an diesem Wohnungsrand, ja.
Du kannst ihn ruhig ausbauen, also weil ich auch als Frage also wollte ich auch ein bisschen auf deine Biografie auch eingehen, weil ich es total spannend fand. Vielleicht an der Stelle, irgendwann wollte ich es bringen. Ach, jetzt ist mein Computer gerade runtergefahren. Es gibt so ein tolles Zitat auf der Webseite von der Nestbau AG. Die Nestbauwerte sind teils gespeist aus dem Glauben, teils aus einer marxistischen Grundüberzeugung, immer aber aus dem Prinzip der Menschlichkeit, Hans Küngs Weltethos-Idee. Wir sind überzeugt, ohne ethisches Handeln, auch in der Wirtschaft, wird die ganze Gesellschaft, letztlich die ganze Welt vor die Hunde gehen. Gunnar Lauferstark.
Ja, das deckt so ungefähr das ab, was ich denke oder was wir denken. Inzwischen sind wir ja schon ein paar mehr Leute bei der Nestbau AG. Ja, jetzt sind wir aber schön abgekommen von unseren Mietpreisen und von unserem ganzen Bauthema.
Wir waren ja bei der Geschichte der Nestbau AG und
ja.
Genau, du hast studiert und bist in die Steuerberatung gegangen.
Ich bin dann in die Steuerberatung gegangen, habe zunächst Berufsverbotsopfer, die sich selbstständig gemacht haben, steuerlich beraten, dann sind es immer mehr geworden und zum Schluss hatte ich ein Steuerberatungsbüro mit 12 Angestellten und habe gemerkt, dass das nicht das ist, was mich erfüllt. Gleichzeitig, da war ich dann aber schon so um die 50, sind immer wieder Leute gekommen, die ein paar Euro übrig hatten. Also heißt, die Eigentumswohnung war bezahlt, ein schöner VW-Bus vor der Tür und dann erbt man von der Tante nochmal 50.000 Euro. Und wenn die dann kamen zur Beratung, dann wusste ich schon, da geht es nicht um die Erbschaftssteuer. Weil wie viel Erbschaftssteuer ich zahlen muss, wenn mir die Tante 50.000 Euro gibt, das kann ich also selber lesen, muss ich nicht zum Steuerberater gehen. Es ging darum, was mache ich mit dem Geld? Was mache ich Sinnvolles mit dem Geld? Die Tante hatte das vielleicht bei der Deutschen Bank und das Erste, was die Leute gesagt haben, ich will nicht, dass das Geld in dem globalen Finanzkreislauf irgendwie herumgeistert. Ich will, dass mit dem Geld was Sinnvolles getan wird. Und dann habe ich gesagt, dann lass uns doch in einer Region, wo Wohnungen fehlen, bezahlbare Wohnungen bauen. dann denkt natürlich jede und jeder als erstes, ja, dann Eigentumswohnung, aber da komme ich mit 50.000 nicht weit. Und dann muss man sie auf die Idee bringen oder gemeinsam auf die Idee kommen, wir bündeln das Geld. Nicht jeder hat eine Eigentumswohnung, sondern 100 Leute, inzwischen sind wir 450, denen gehören zusammen mehrere Gebäude. Das mindert auch das Risiko, wenn irgendwann mal was passiert oder ja, der Verwaltungsaufwand reduziert sich. Lass uns zusammen Häuser bauen. Dann überlegt man, das war natürlich jetzt mein Spezialmetier, welche Rechtsform wäre da die richtige? Man kommt auf Aktiengesellschaft. Alle, die irgendwo, also sagen wir mal, nicht von der FDP kommen, wenn die Aktiengesellschaft hören, die zucken erst mal zusammen. Also Aktiengesellschaft ist ja bäh, das ist ja Kapitalismus schlechthin. Und man muss dann erst die Runde drehen und sagen, nicht die Rechtsform ist schlecht. Man kann mit jeder Rechtsform gute und schlechte Dinge machen. Ich kann auch mit einer Genossenschaft schlechte Dinge machen und ich kann mit einer Aktiengesellschaft ziemlich gemeinwohlorientiert arbeiten, je nachdem, was in der Satzung drin steht. Die AG ist nicht dem Profit verpflichtet, sondern ihrer Satzung. Und bei uns steht in der Satzung drin, dass wir eben keine Gewinnmaximierung betreiben und dass zum Beispiel niemand mehr als das Dreifache des Geringstverdienenden bekommen darf. Also wenn der Vorstand der Nestbau 15.000 Euro verdienen wollte im Monat, dann müsste die Reinigungskraft 5.000 bekommen, dann haut's schon wieder hin. Und so haben wir dann diese AG gegründet. Also das jetzt in aller Kürze die Biografie und die Geschichte. Es ging nicht mehr mit der Steuerberatung, weil es einfach keine Herausforderung mehr war. Und es kam auf der anderen Seite die Notwendigkeit zu sagen, wir probieren jetzt einfach mal das, dass wir eine sinnvolle Geldanlage schaffen für Leute, die eben, also 50.000 sind schon viel, der Durchschnitt unserer Anlagesumme liegt irgendwo bei 12.000 oder 13.000 Euro.
Okay, und man kann ja Anteile an der AG kaufen ab 100 Euro, ne? Oder? Hatte ich das richtig vorher gelesen auf der Webseite? Wie läuft das dann ab, wenn ich jetzt auch an unsere Hörerinnen, vielleicht ist ja da der ein oder andere dabei, der sagt, das ist ein spannendes Projekt mit dem Gunnar Laufer Staub, mit der Nestbau AG. Wie wird das ablaufen?
Es sind 10 Aktien, die man kaufen muss, a 100 Euro. Also 1.000 wäre die Mindestanlagesumme, sonst haut es einfach mit der Verwaltung nicht hin. Weil wir sollten jedem ja zumindest einmal im Jahr einen Brief schreiben, wo eine Einladung kommt. Inzwischen macht man es per E-Mail, aber ja. Also dann kostet allein der Brief schon 1,20 € oder irgendwie so und ich habe 100 Euro Anlagesumme, dann ist ja 1% schon für diesen Akt der Verwaltung weg. Also es haut mit so einer ganz niedrigen Summe nicht hin. Als wir uns am Anfang beraten haben lassen, hat jemand gesagt, ihr dürft nicht unter 5.000 Euro Mindestanlagesummen machen. Da habe ich gesagt, das beißt sich dann wiederum mit dem Bürgeraktiengesellschaftsanspruch, weil 1.000 kann ich auch sagen, wenn Leute zur Miete wohnen, 1.000 wäre die Kaution. Ja, dann können sie auch für 1.000 Euro unter Umständen Aktien kaufen. 5.000 Euro haben schon nicht mehr so viele Leute tatsächlich übrig. Also 1.000 Euro wäre die Anlagesumme und man kann, wenn gerade eine Kapitalerhöhung läuft, das ist aktuell jetzt der Fall, noch bis Ende Juli, dann kann man von der Webseite einen Zeichnungsschein runterladen, den muss man allerdings mit der Post schicken, weil noch eine Originalunterschrift draufstehen muss und dann sagen, wie viele Aktien man kaufen will und wenn das Geld auf dem Konto ist, dann kriegt man, wenn die Kapitalerhöhung abgeschlossen wird, die Aktien.
Dann kriege ich einen Brief, da ist eine Urkunde drin und meine
Ja,
Aktie.
genau, ja, so.
Und wann, weil die Sendung wird jetzt wahrscheinlich nicht vor dem 28., hatte ich auf der Webseite gelesen, schließt ihr diese Kapitalerhöhung ab. In welchen Abständen führt ihr die durch? Wann kann man dann wieder Aktien kaufen?
Wir werden wahrscheinlich im Herbst, vermutlich Oktober, nochmal eine neue Kapitalerhöhung dann beschließen, die dann wieder ein Jahr oder vielleicht auch bloß ein halbes Jahr läuft.
Ja, ich hatte mir hier noch auch aufgeschrieben, gerade nach der Rechtsform. Es gibt ja das kleine G, zum Beispiel bei der G GmbH, das steht ja für gemeinnützig. Es gibt aber, glaube ich, keine GAG, keine kleine GAG. Das ist in der Satzung drin, sozusagen dieses kleine G.
Also gemeinnützig ist ein relativ strenger Begriff. Um eine gemeinnützige Unternehmung zu sein, ein gemeinnütziger Verein oder eine gemeinnützige GmbH, und es wäre sogar denkbar, eine gemeinnützige AG zu haben, dann darf die Unternehmung keinen Gewinn machen. Unsere Maxime ist ja vertretbarer, ethisch vertretbarer Gewinn. Das heißt, wir sagen, hat 2% wäre vertretbar. Wir machen keine 6% Gewinn, die man mit Vermietung auch machen kann. Das wollen wir ausdrücklich nicht. Aber einen bescheidenen Gewinn, sodass ich es schaffe, zumindest eine normale Geldentwertung mit dem abzudecken, sollte drin sein, dann bin ich aber schon nicht mehr gemeinnützig. Also die gemeinnützige Gesellschaft eignet sich eigentlich für Geldanlage nur sehr bedingt.
Ja, und wir haben vorher es auch kurz erwähnt, gerade ist Inflation bei 7%. Das heißt, wenn man es einfach nur das Geld, wenn man das wieder rausnimmt, was man vorher reinsteckt, wenn man 1000 Euro reingibt und 1000 Euro rausnimmt, dann hat man ja einen Wertverlust an seinem Geld. Und das ist ja auch irgendwie nicht im Sinne des Gedankens. Also wenn man sagt, okay, wir wollen unser Geld nicht in die internationalen Finanzmärkte stecken, aber es soll zumindest seinen Wert erhalten, wenn wir für unser Alter vorsorgen. Genau.
Wir konnten bisher natürlich davon profitieren, dass die Baupreise und die Preise von Gebäuden gestiegen sind. Also wenn wir all das, was wir jetzt haben, verkaufen würden, würde für jeden, der 100 Euro angelegt hat, 130 übrig bleiben, mindestens mit sehr vorsichtigen Margen kalkuliert. So wie die Preise gerade tatsächlich bezahlt werden, in Tübingen wären es noch deutlich mehr. Also der Werterhalt wäre auch inflationsbereinigt schon gegeben, wobei man auch da sagen muss, das muss nicht so bleiben. Ich glaube, dass Immobilien zu den letzten Dingen gehören werden, die an Wert verlieren. Also Immobilien zumindest in Unistädten und Ballungsgebieten. Aber ganz ausschließen kann man es auch nicht. Bisher haben wir allerdings eher werterhöhend gearbeitet, ohne dass wir aber Dividende zahlen konnten.
Das heißt, das geht jetzt so ein bisschen auch ins Spekulative, aber du gehst also so kann es nicht weitergehen, sage ich mal, gesamtwirtschaftlich irgendwie aus. Also weil ich habe VWL studiert und wir haben da bei einer Vorlesung, da ging es um Bilanzierung und Unternehmensbewertung, da haben wir da über verschiedene Anlagen mal so gesprochen. Und da hat die Dozentin gesagt, also hier gibt es eine Studie, die vergleicht Gold, Immobilien und Wertpapiere. Und Wertpapiere, die schwanken natürlich immer, aber sind eigentlich kontinuierlich gestiegen. Und das Interessante ist ja auch, dass sie gestiegen sind auch durch den Zweiten Weltkrieg. Also wer vor dem Zweiten Weltkrieg eine Aktie der IG Farben oder sonst irgendwas hatte, der hatte auch nach dem Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich ich weiß nicht genau die Unternehmensgeschichte, aber eine Aktie von der BASF oder so ungefähr, oder? Das sagst du aber hier mit dem Klimawandel der stellt das krasser in Frage als der Zweite Weltkrieg sozusagen, wenn man es so zuspitzen will.
Ich kann Also die Betrachtung mit den Wertpapieren funktioniert ja nur, wenn ich es über alles nehme. Und dann habe ich in diesem über allem Totalverluste, welche die durch gesellschaftliche Veränderungen, durch Krieg oder jetzt durch Klimawandel verschwinden werden. Und ich habe andere, die vielleicht in meinem Paket drin sind, die ich für 10 kaufe und die nachher 1000 wert sind.
Also zur Erklärung für die Zuhörer, das geht jetzt um Diversifikation von einem Portfolio, ne? Also wir sprechen über ein Portfolio, was quasi breit gestreut ist. Das ist in letzter Zeit, glaube ich, ein bisschen populärer geworden mit diesen ETFs und so weiter, die sich, also das sind automatisch generierte Portfolios, die sich an verschiedenen Aktienindexen orientieren. Und je besser das diversifiziert ist, und das sind diese ETFs eben, desto geringer ist das Risiko, weil, wie der Gunnar gerade erklärt hat, manche Unternehmen gehen kaputt, aber andere florieren, und im Durchschnitt hat man aber ein gesamtwirtschaftliches Wachstum. Und das ist so ein bisschen die Frage, wird es so weitergehen? Und ja, niemand kann es genau wissen.
Also das, wer das weiß, der kann reich werden, vielleicht, wenn er will. Da wage ich jetzt nicht viel zu sagen. Im Prinzip denke ich, das geht ja jetzt auch wieder, wo ist mein ETF weltweit orientiert oder ist er deutschlandweit orientiert? Wenn ich sage, ich habe deutsche Aktien, dann muss ich darauf vertrauen, dass unsere oft doch noch ein bisschen mittelständisch aufgestellte Industrie weiter funktionieren wird. Das würde ich erst mal sagen. Also auch die Krise, die jetzt auf uns zukommt, zum einen durch den Krieg, zum anderen langfristig und dauerhaft durch den Klimawandel, wird diejenigen, die schon haben, bevorteilen und diejenigen, die nicht mehr haben, benachteiligen. Und wir haben in Deutschland und wir haben Know-how und wir haben Erfindungen sehr ungleich verteilt. Wenn ich sage wir, ja, dann leider nicht wir alle. Aber von daher bin ich da gar nicht so pessimistisch, was das anbelangt. Und das Wohnen ist im Grunde genommen ja nicht davon abzukoppeln. Also wenn die Industrie und unsere Wirtschaft vor die Hunde geht, dann sind auch die Wohnungen weniger wert, ganz klar. Wobei ich sage, im Zweifel, ein Haus kann man immer zu irgendeinem Gegenwert vermieten. Ob mir die Papiere irgendeinen Gegenwert bringen, ja, sei mal dahingestellt.
Ja, gerade ich wollte noch ein bisschen mehr auf das Thema so Verantwortung, ethischer Profit und so weiter eingehen, weil du bist ja schon so ein bisschen, sage ich mal, ein Sonderling. Du bist ein Linker, der aber, also als Unternehmer würde ich dich jetzt nicht bezeichnen, aber der Unternehmen irgendwie nutzt für linke Projekte. Ich war auch jetzt längere Zeit in Uganda und ich habe in Uganda einfach mal auch so ein bisschen spaßeshalber ein Unternehmen angemeldet mit einem Partner vor Ort, weil ich auch so verschiedentlich Leute kennengelernt habe, so aus der Gründerszene. Gerade mache ich auch wieder ein Seminar bei der Uni, wo es auch eine tolle Ausgründung mit einem tollen Projekt aus der Uni im Prinzip und auch jemand, der sich total, der die Ausgründung total sozial gestalten will und die Arbeitnehmer am Gewinn beteiligen will und so weiter und so fort. Wie ist da deine Perspektive als gerade als linke Person, als Sozialist nehme ich auch an, auf diese Fragestellung ist, können Unternehmen, kann man als Unternehmer progressiv sein, sozusagen mit der Unternehmung selber, nicht nur politisch, sondern kann das beitragen zu einem gesellschaftlichen Wandel?
Also erstens würde ich schon sagen, dass ich Unternehmer bin. Also das doch, Ich bin Unternehmer mit einer linken Sozialisation. Und wenn ich nicht die Hoffnung hätte, dass ich mit der Unternehmung, in diesem Fall jetzt der Nestbau AG, zumindest einen kleinen Effekt auf eine gesellschaftliche Veränderung bewirken kann, dann täte ich es nicht machen. Also es geht schon auch darum, zumindest ein Beispiel zu sein, dass nicht alles immer noch mehr gewinnorientiert und immer noch mehr auch auf Wachstum ausgerichtet sein muss. Insofern glaube ich, dass man auch gesellschaftsgestaltend wirken kann, wenngleich nur in bescheidenem Umfang. Also die großen gesellschaftlichen Veränderungen, die man als ich vor 40 Jahren oder so beim MSB Spartakus war, die großen gesellschaftlichen Veränderungen.
Was heißt MSB?
Marxistischer Studentenbund.
Ja. Mhm.
Die wir uns da vorgestellt haben, die stelle ich mir jetzt, die sehe ich gerade nicht. Und manche waren ja auch ein Irrweg. Aber ein kleines bisschen positive Beispiele zeigen, das denke ich, das wäre vielleicht schon, ist möglich, ja, durch Unternehmungen.
Mhm. Ja, man denkt vielleicht auch ans Mietshäuser-Syndikat und so weiter, an die Strahlkraft. Also ich kann das ja noch ein bisschen mehr auf meine persönliche Ebene heben. Wir wollen auch sowas wie ökologisches Bauen in Uganda irgendwie vorantreiben. Und da, also es ist auch ein bisschen gesponnen und bisher nur vor allem Papiertiger. Aber ich frage mich halt immer, wie kann, vielleicht bist du dann auch nicht mehr der Experte da dafür, aber wie könnte man so ein Unternehmensmodell gestalten? Zum einen mit den gigantischen Lohnunterschieden, dass sich das irgendwie für mich rechnet. Ich habe da jetzt auch schon viel Arbeit reingesteckt und es steht auch in Konkurrenz zu meinem Studium zum Beispiel. Aber wenn ich jetzt, ich kann mir ja nicht den gleichen Stundenlohn in Ugandan Shillings auszahlen wie mein Partner in Uganda, weil es ja auch wieder ungerecht. Und dann frage ich mich immer, okay, und wenn uns da unten jetzt, wenn wir irgendwelche Handwerker beschäftigen, ist dann, also ich habe auch so ein bisschen marxistischen Background. Es gibt ja auch, glaube ich, so eine Kritik am Kapital sogar, dass es aus dem Blut der Arbeiter von Ove Engels Fabrik Manchester.
In Manchester,
ja. Geschrieben wurde. Wie ist da deine Perspektive drauf?
Also da muss ich sagen, wenn ich noch mal jung wäre und studieren könnte, würde ich vielleicht auch wieder Jura studieren. Das ist durchaus eine Gesellschaftswissenschaft. Wie funktioniert eine Gesellschaft? Aber ich täte auf jeden Fall die Volkswirtschaft mit einbeziehen, weil dann diese Ungleichheiten, die du jetzt schilderst, zwischen den Ländern ein bisschen mehr im Vordergrund wären. Ich bin volkswirtschaftlich tatsächlich relativ unbeleckt. Also wie jetzt ein Unternehmen, das über zwei Länder mit so großen Unterschieden wie jetzt Deutschland und Uganda, wie ein Unternehmen, das in zwei solchen Ländern gleichzeitig läuft, wie das funktioniert, kann ich weder den deutschen Beschäftigten den Lohn von Uganda zahlen, noch kann ich den ugandischen Leuten, die dort arbeiten und dort eingebunden sind, den deutschen Lohn zahlen. Aber da bin ich jetzt echt überfragt.
Aber wir können es ja mal eine Stufe runterheben und sagen, in Deutschland, du zahlst dir ein Gehalt, und du fändest es auch unethisch, jetzt den Gewinn in die eigene Tasche zu stecken. Sozusagen, der Werterhalt ist okay, aber einen Profit, würdest du unethisch oder bist du so voll auf der marxistischen Linie, es gibt kein richtiges Leben im Falschen und wir brauchen den großen Schnitt, die Revolution, und dann, solange man im Kapitalismus ist, kann man sowieso nicht ethisch handeln.
Nee, dann täte ich es nicht machen. Also wir leben hier und ich versuche hier einerseits ordentlich zu leben, also so zu leben, dass ich auch nicht jeden Tag unzufrieden bin und andererseits keinen Unfug zu machen und nicht andere auszubeuten. Das ist eigentlich das, wo ich versuche. Ich weiß nicht, wo mein Obst im Supermarkt herkommt. Ich kann es mir nur denken. Ja, also ganz ohne die Ausbeutung anderer funktioniert mein Leben nicht. Ich könnte nicht so viel Geld verdienen, wenn Deutschland nicht am globalen Süden verdienen würde. Das ist mir im Prinzip schon klar. Aber ich versuche wenigstens hier nicht direkt mit meinen Unternehmungen, mit der Nestbau AG, andere Leute auszubeuten. Seien es jetzt Mieter oder seien es Bauarbeiter, wobei wir auf die Bauarbeiter, da wir sie ja nicht direkt beschäftigen, auch wiederum nur mittelbar Einfluss haben.
Ja, es ist einfach auch unmöglich. Also in diesen gesellschaftlichen Verhältnissen denke ich, das ist ja auch so ein Trend der letzten Jahre, dass alles beim Individuum abgeladen wird mit der Konsumkritik und so weiter und so fort. Meine Mutter, die hat mal so ein Heft von Greenpeace in die Hand bekommen, welchen Fisch man zu welcher Jahreszeit essen kann und so weiter. Und sie sagt, da wird es verrückt. Also das ist einfach was, was das Individuum nicht leisten kann. Und das ist auch was, was das Individuum meiner Meinung nach nicht leisten muss. Es sind Strukturen, die strukturell angegangen werden müssen durch politische Entscheidungen. Und ja, der Kapitalismus wirkt natürlich auch in die Demokratie hinein, aber nichtsdestotrotz beim Individuum ist es auf jeden Fall falsch aufgehoben, meiner Meinung nach.
Ja, da kann ich eigentlich jetzt gar nicht widersprechen, will ich nicht widersprechen und auch nicht viel dazu sagen, das teile ich, ja. Also ich versuche auch ein bisschen mit dem Hintergrund, den ich habe und mit dem Wissen, das ich habe, versuche vertretbar zu leben, sodass ich morgens in den Spiegel gucken kann und dass ich den Leuten, die mit denen ich zu tun habe, sei es jetzt die Angestellten von Nestbau, oder seien es Mieterinnen und Mieter, dass ich denen in die Augen gucken kann.
Ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass es jetzt, ich komme auch so ein bisschen von meinen Fragen weg, aber ich finde es trotzdem spannend. Es gibt ja so einen erstarkten Diskurs über linke Utopien, so nehme ich das auf jeden Fall wahr. Also ich denke an den Soziologen Klaus Dörre aus China, der ein Buch vorgelegt hat über, ja, wo er irgendwas mit Utopien, ich weiß gerade nicht mehr, wie der genaue Titel heißt. Es gibt ein Podcast-Projekt, was ich verfolge und sehr empfehlen kann. Das heißt irgendwas mit Histories von Jan Groß, heißt der Macher, wo er sehr interessante Interviews macht mit Leuten, mit Wissenschaftlerinnen vor allem, die sich wieder Gedanken machen über linke Utopien. Du bist schon was älter und ich. Das ist ja immer unpopulär eigentlich gewesen, gerade mit Marxisten, die sich das auszumalen, die andere Gesellschaft und so. Das gibt ja ein traditionelles Bilderverbot. Das Beste, was man noch hat, ist, dass die Kritik vom Gothaer Programm, glaube ich. Trotzdem können solche Projekte, wie du sie angestoßen hast, auch Teil, also so, dass man das langsam weiterentwickelt. Teil von einer gelebten Utopie sein. Oder du kannst auch noch mal einen Schritt zurücktreten und einfach allgemein über Utopien sprechen für die Linke. Würde mich auch total interessieren.
Also sie sind einem ja teilweise wirklich abhanden gekommen. Mit wir meine ich jetzt Leute, die tatsächlich bei der DKP waren, die also dem bisschen angehängt haben, was in den sozialistischen Ländern war. Wir sind stark darauf gestoßen worden, dass bestimmte Dinge einfach nicht funktionieren konnten. Wobei das auch nicht auf alle zutrifft, aber für mich war das irgendwann so zu sehen. Also so wie es dort versucht wurde, geht's nicht. Man knüpft dann an das an, was man dort gesehen hat und sagt, was könnte man anders machen, was könnte man besser machen, liegt es daran, dass man den Leuten nicht genug Initiative überlassen hat. Ich habe mal, das war für mich ganz erhellend, mit einem linken Christen gesprochen, wie er sich denn so die Welt vorstellt. Und dann sind wir tatsächlich also über das Bilderverbot ein bisschen weggekommen und sind drauf gekommen, dass eigentlich die Vorstellung einer Welt, wo das Wort Gerechtigkeit, glaube ich, die größte Rolle spielt, dass wir da gar nicht weit auseinander liegen. Aber ich habe irgendwann dann mich tatsächlich begnügt, also ein Steuerberatungsbüro zu treiben, das ist ungefähr das Unvisionärste, was es gibt auf der Welt. Und ich habe dann mit dieser Nestbau angefangen, wieder mit ganz kleinen Brötchen. Also ganz kleine Brötchen. Ja. Die einen nehmen nicht 6% Rendite, sondern begnügen sich mit 2. Und die anderen zahlen nicht 14 Euro Miete, sondern 10. Und so geht jetzt mal ein kleiner Schritt, wo wir versuchen zu zeigen, es kann funktionieren. Aber weiter bin ich da tatsächlich nicht.
Ja. Und also du hast das ja auch mitgemacht, den, sag ich mal, den Niedergang der sozialistischen Bewegung in Deutschland. Wie blickst du auf die heutigen Debatten? Woran liegt das? Also ich glaube, zum einen kann man das ja auch marxistisch analysieren und sagen, Marx hat ja gesagt, quasi der Kapitalismus ist auch ein Zentralisierungsprozess. Die Arbeiter werden immer in größeren Unternehmen konzentriert und können dann besser kämpfen, was wir, denke ich, auch global beobachten können, wenn wir über unseren Tellerrand hinausgucken und nach China gucken. Aber die Zentralisierung ist nicht weiter in Europa in dem Sinne vorangeschritten. Große Industriezweige wurden ausgelagert nach Südostasien. Dort, glaube ich, was man hört, finden auch Arbeitskämpfe statt, in Indien und so weiter. Aber was war da eure Analyse, warum das alles so bergab gegangen ist?
Wir haben, also es gibt ja in verschiedenen Phasen immer wieder Verdrängungsgeschichten. Und bei uns jetzt, meiner Familie und meinem Umfeld, wir waren, als das niederging, sag jetzt mal 30. Und wir haben eine Familie gegründet und wir haben uns im Beruf etabliert und wir haben uns nicht mehr damit beschäftigt. Ich fange jetzt an, mich langsam wieder damit zu beschäftigen, was war da. Aber ansonsten haben wir gesagt, also gut, dann gucken wir jetzt mal, dass wir im Beruf Fuß fassen, dann gucken wir, dass wir unsere Kinder, damals gab es noch nicht so viele Kleinkindergruppen, da hat man halt selber eine Kleinkindergruppe gegründet und dort mit anderen zusammen Kinder betreut, damit immer ein Teil arbeiten kann. Das war unser Ding, wir haben das ausgeblendet. Wir haben, ja, war nichts, hat nicht funktioniert, schön blöd. Dann guckt man halt jetzt, dass man selber ordentlich durchs Leben kommt. Das war tatsächlich bei mir so und das war bei nicht wenigen anderen so. Und jetzt fängt man an und jetzt muss ich sagen, bin ich entsetzt. Also ich bin einigermaßen entsetzt, wie diejenigen, die organisiert sind, sich teilweise zerfleischen über Punkte, die ich nicht so richtig verstehe. Ja? Also das, wie sich Sarah Wagenknecht mit der Mehrheit der Partei auseinandersetzt oder die mit ihr, da denke ich, lese ich da was? Dann denke ich, die hat recht. Dann lese ich wieder von der anderen Seite Kritik an Sarah Wagenknecht. Dann denke ich, oh verdammt, ja. Da haben sie doch recht. Also das ist was, wo mich auch ein bisschen überfordert. Also wo ich nur sage, Ich nehme es einigermaßen fassungslos zur Kenntnis, weil bei allem Streit, den die andere Seite hat, irgendwie schaffen sie es dann an den entscheidenden Punkten doch einig zu sein.
Bist du heute organisiert noch?
Ich bin Kassenprüfer der Tübinger Linken, also dieser Gemeinderats, diesen Zusammenschluss aus verschiedenen linken Organisationen, die zum Gemeinderat kandidiert, aber nicht Mitglied einer Partei. Also ich bin wenig organisiert.
Käme es für dich nochmal in Frage, dich zu organisieren?
Ich kann es mir nicht wirklich gut vorstellen, nö. Ich müsste mich viel engagieren. Also einfach Mitglied werden definitiv nicht. Dann müsste ich versuchen, mitzugestalten, ja.
Ja. Und fühlst du dich heute auch ein bisschen heimatlos politisch? Welcher Partei oder Organisation fühlst du dich noch am nächsten?
Ja, traditionell der Linken. Mein Großvater war KPD-Mitglied und wurde 1933 auf dem Heuberg interniert. Mein Vater war für die DKP im Gemeinderat in Stuttgart. Das war dann, nachdem die DKP, also die klassische kommunistische Bewegung, zerfallen war, war die Linke schon so ein bisschen die Heimat. Und irgendwie eine ganz neue Heimat habe ich bis jetzt nicht gefunden. Also bleibt am ehesten noch die Linke mit aller Fassungslosigkeit, mit der man das beobachtet, was da gerade vor sich geht.
Also du meinst sowohl die linke Bewegung als auch die Partei Die Linke.
Die Partei Die Linke jetzt, ja.
Okay, jetzt ich finde es total cool, dass wir noch darauf zu sprechen kommen, und ich finde es super spannend, diese Geschichten zu hören. Weil mir jetzt gerade leider keine weiteren Fragen zu dem Thema einfallen können, möchte ich eine Überleitung machen und wieder so ein bisschen zu meinem Skript zurückkommen. Aber meine Überleitung funktioniert über das Wort organisiert oder Organisierung, weil ich fragen wollte, seid ihr als Nestbau in irgendeiner bundesweiten Geschichte organisiert? Vor allem der Hintergrund der Frage ist auch, ihr habt ja jetzt eigentlich ein cooles Geschäftsmodell auch mit dieser Aktiengesellschaft und so weiter. Wo propagiert ihr das, sage ich mal so, dass es das vielleicht irgendwie in einer anderen Stadt, in Stuttgart, Köln oder sonst wo, vielleicht auch sich Leute zusammentun und so ein ähnliches Geschäftsmodell aufbauen können? Seid ihr da? Ah genau, ihr seid ja in der Gemeinwohl-Geschichte drin, ne? Seid ihr sonst noch wo organisiert?
Also es gibt speziell für den Immobilienbereich noch das Netzwerk Immofilien. In dem Netzwerk Immofilien sind praktisch alle drin, die alternative Ansätze für den Wohnungsmarkt, für den Bau, für das Bauwesen haben. Also da sind natürlich die Mietshäuser-Syndikat-Projekte drin, da sind Genossenschaften drin, da sind andere Initiativen und Stiftungen drin, die versuchen, diesen verrückt gewordenen Immobilien- und Vermietungsmarkt ein bisschen anders zu sehen. Und dort sind wir Mitglied, da gehen wir auch auf Versammlungen und tauschen uns mit anderen aus. Und sehen, dass dort wir insofern Exoten sind, als wir ja mit dem Geld, dass wir einsammeln, Wohnraum für andere bauen und alle anderen mehr oder weniger Wohnraum für sich bauen. Also eine Genossenschaft ist ganz klar ausgerichtet, wir bauen Wohnraum, den wir selber dann haben und unsere Nachfolger. Mietshäuser-Syndikat entzieht Wohnungen dem Markt für die Leute, die Initiativen gründen. Wir sammeln Geld von Leuten ein und bauen Wohnungen für andere, also nicht für uns. Damit sind wir Exoten. Wir merken aber auch, dass wir mit diesem Modell eine Lücke abdecken. Weil nicht jeder hat die Kapazität, also sei es zeitlich, sei es nervlich, sich einem solchen Projekt anzuschließen. Und Manche haben aber doch Geld. Und wie decke ich die ab? Wie kriege ich die rein? Natürlich kriege ich sie rein, indem ich sage, gib einem Mietshäuser-Syndikatsprojekt oder zwei oder drei in einen Direktkredit. Aber dann bin ich Darlehensgeber, ja. Und wenn die dann noch sagen, ach, ich habe aber noch ein paar Euro übrig, dann wäre ich an einem Laden direkt beteiligt. Da sind wir praktisch die Einzigen. Also wir sind bei diesem Netzwerk Immobilien und wir sind tatsächlich vor ein paar Jahren dieser Gemeinwohlbewegung beigetreten, die auch versucht, ein bisschen Beispiele zu zeigen abseits des kapitalistischen Mainstream, also abseits der Gewinnmaximierung und so ein bisschen einen Weg versucht, der Gründer, der Christian Felber, distanziert sich ausdrücklich vom Sozialismus, er distanziert sich aber auch vom Kapitalismus. Gut, also ich täte jetzt nicht die Nestbau AG mit Haut und Haaren der Gemeinwohlökonomie verschreiben, aber es gehört zu den besseren Dingen, die es gerade gibt, wo man sich mit anderen zusammenschließen kann.
Ja. Dann kommen wir zu den letzten Fragen. Und zwar, was mich auch noch interessierte als letzte Frage, was hältst du von Deutsche Wohnen und Co. enteignen? Ich glaube, soweit ich weiß, die wollen nur die wirklich großen, also die Deutsche Wohnen und so weiter enteignen. Das heißt, wenn die Nestbau AG nicht in Tübingen, sondern in Berlin gegründet worden wäre, dann wärt ihr auch davon gar nicht betroffen. Aber trotzdem wollte ich deine Perspektive darauf als jemand, der Wohnraum entwickelt, was du von dieser Initiative hältst.
Also das geht jetzt tatsächlich wieder weit zurück in meine politische Vergangenheit, wo wir tatsächlich schon diskutiert haben, wie weit herunter oder hinauf muss Privateigentum enteignet werden. Was darf einer noch haben? Also, dass keiner einen Betrieb mit ein paar hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben darf, das war klar. Darf er auch keine Autowerkstatt haben mit zwei Gesellen? Das war ja auch in der DDR so eine Sache. Also es gab noch ein paar Bäcker und es gab noch ein paar Kfz-Mechaniker und so. Wie weit gehen wir runter? Darf keiner mehr eine Eigentumswohnung haben? Oder darf man drei Wohnungen noch haben, aber 10 nicht mehr? Die setzen ja jetzt relativ hoch an. Also 5.000 Wohnungen sind es, glaube ich. Und das ist was, also da kann ich sowieso mitgehen. Und ich sage mal, wenn es alle trifft, im Grunde genommen gehört Wohnen wie für mich auch das Gesundheitswesen zu den Grundbedürfnissen, das sind Menschenrechte, dürfen Einzelne mit Grundbedürfnissen, mit Menschenrechten Gewinn machen. Wenn ich es scharf sehe, nicht. Und dann darf auch Nestbau nicht 2% Gewinn mit dem machen, dass Mieter Miete zahlen. Also wenn ich konsequent zu Ende denke, dann sage ich ja, enteignen. Alle. Und dann kann vielleicht noch einer seine Wohnung haben und alle anderen nicht. Würde ich jetzt nicht schreien, Himmel, Enteignung, ich werde jetzt Mitglied der FDP oder so. Also von der Grundkonsequenz her würde ich sagen, ja, okay, mach nicht bei 5.000 Schluss, mach bei 2 Schluss. Ja.
Okay. Hier entdecke ich gerade noch eine Frage in meinem Skript quasi. Und das wollte ich dich fragen. Wie ist deine Perspektive auf die Stadtentwicklung in Tübingen? Ich habe vor Augen, zum einen, also die Stadtviertel, die in den letzten 15 Jahren oder so entwickelt wurden, also 20 Jahren, das ist das französische Viertel, das ist das Mühlenviertel und das ist jetzt das Güterbahnhofsviertel.
Egeria,
Egeria, stimmt.
Loretto, wenn du das noch dazu nimmst, Eisenbahnstraße, ja.
Und so, wenn ich jetzt durch diese Viertel laufe, da haben die doch einen sehr anderen Charakter, finde ich. Also ich finde, ich halte mich viel lieber im französischen Viertel auf, als jetzt in dem Güterbahnhofsding. Und das Mühlenviertel finde ich auch, das ist so ein Zwischending irgendwie zwischen ein französisches Viertel. Das ist nicht ganz so cool, aber da gibt es auch den verkehrsberuhigten Bereich. Da gibt es auch super tolle Projekte. Eine Freundin von meiner Familie, die hat da irgendwie in einer Eigentümergemeinschaft gebaut und zu sehr günstigen Konditionen, was sie sich ansonsten nicht hätte leisten können, was meiner Meinung nach ein super Projekt ist. Aber jetzt schweife ich so ein bisschen ab. Die Frage ist eigentlich, welche Entwicklungen beobachtest du in der Tübinger Stadtentwicklung? Wann wurde das französische Viertel entwickelt? Wer war da zu dem Zeitpunkt Bürgermeister? Das weiß ich gar nicht. War da schon der Palmer Bürgermeister?
Nein, das französische Viertel geht tatsächlich auf den damaligen Leiter der Stadtplanung zurück, also so ist zumindest mein Kenntnisstand, und es war der Herr Feldkeller. Und Feldkeller hatte die Idee einer autoarmen Stadt. Es gibt ja im französischen Viertel pro Einwohner die wenigsten Kfz-Stellplätze mit Abstand in Tübingen, einer verdichteten Stadt, in der Gewerbe, also nicht nur Handel, sondern auch Handwerksbetriebe neben Wohnungen sind. Autoarm, verdichtet und gemischt. Und das ist dort relativ gut gelungen. Und als Kurt Zölke Baubürgermeister wurde, was inzwischen auch schon 12, 13 Jahre her sein mag, dann hat er versucht, das fortzusetzen. Es geht von den Gegebenheiten nicht überall. Je größere Rolle der Autoverkehr spielt, umso schlechter ist es. Du sprachst die Eisenbahnstraße an. Die Eisenbahnstraße und hinten, die an den Gleisen heißt Hanna Bernheim, das sind zwei Straßen, die sind jeweils 1 Kilometer lang. Da fahren Autos und dazwischen stehen die Häuser. Das kann nicht. Also da gibt es natürlich die Innenhöfe und die Quersträßle, aber das kann nicht funktionieren wie so ein Quartier, wie's Franzviertel. Und für mich sind die Autos die Pest. Also das haut dir jedes Wohngebiet zusammen. Und wer versucht, ein Wohngebiet auf Autos auszurichten, der wird scheitern. Das ist in den 60er Jahren gescheitert, in den 70er Jahren, und es funktioniert heute nicht. Und im Grunde genommen, also wer das heute noch tut, in Tübingen kommt man langsam davon weg, aber in anderen Städten verlangen die ja nach wie vor einen Stellplatz eisenhart pro Wohnung, egal wie klein sie ist. Und da denke ich, ja Leute, dann sehen eure Städte halt auch entsprechend aus. Und ansonsten hat Tübingen das große Problem, dass es durch Uni, also wissenschaftspolitische Entscheidungen zu einem naturwissenschaftlichen und Informatikstandort von mindestens europäischem Ruf geworden ist, dass sich um das rum tausende neuer Arbeitsplätze angesiedelt haben, ohne dass tausende neuer Wohnungen entstanden sind. Und den Preis zahlen die, die nicht so viel Geld haben. Die können nämlich dann irgendwann nicht mehr in der Stadt wohnen. Und man kann sich freuen, wenn wieder 200 Leute, Informatiker von Bosch, jetzt dort ein neues Gebäude beziehen. Und super toll für Tübingen und für die Gewerbesteuer. Aber das sind ja keine 200 Logistikarbeiter oder irgendwas, die da kommen, sondern das sind 200 hochbezahlte Spezialistinnen und Spezialisten. Die können die Wohnungen in Tübingen zahlen. Dafür gehen 200 Leute, die in der Krankenpflege arbeiten oder im Supermarkt, nach Ergenzingen oder was weiß ich wohin. Und da werden die wenigsten mit dem Fahrrad von Ergenzingen reinfahren. Ja.
Ja. Nochmal zurück auf das Bahnhofsviertel. Das sieht aber auch von den Bauwerken ist das doch ganz anders strukturiert, oder? Also im französischen Viertel, da ist ja quasi jedes Haus ist so ein bisschen individuell gestaltet. Das sieht ja kein Haus aus wie das andere. Wenn man jetzt durchs Güterbahnhofsviertel läuft, das sind doch alles die gleichen Blöcke. Das ist doch auch von der ökonomischen Struktur, das doch ganz andere Leute haben das doch entwickelt, oder? Diese Bauten.
Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst oder die wahrscheinlich zumindest die Hörerinnen und Hörer kennen sie, nicht alle. Das Franzviertel sind lauter einzelne Projekte, lauter Baugemeinschaften. Diese ganze Eisenbahnstraße hat einer Firma gehört, die Aurelis heißt. Gerne wird sie als Deutsche Bahntochter bezeichnet, das war sie ganz am Anfang mal. Die Deutsche Bahn hat diese Firma mitsamt den Quadratkilometer großen Geländen, alles ehemalige Bahnhöfe, Güterbahnhöfe und so weiter, an die Firma Holzmann verkauft, an einen Baukonzern. Holzmann hat es weiterverkauft an einen spanischen Baukonzern. Wem Aurelis inzwischen gehört, weiß ich schon nicht mehr. Ja, also es ist schon mindestens dreimal weiterverkauft worden, jeweils mit wahnsinnigen Aufschlägen. Dieses Gelände hat komplett Aurelis gehört. Und Aurelis wollte das komplett mit Bauträgern entwickeln. Und das einzige Mittel, das die Stadt hatte und das Kurt Zölke auch relativ erfolgreich verhandelt hat, das war: Wir machen euch keinen Bebauungsplan. Wir müssen keinen Bebauungsplan machen als Stadt. Die anderen wissen natürlich, doch ihr müsst, ihr braucht Wohnungen. Aber da pokert man dann hin und her. Aber das einzige Mittel der Stadt ist, so ein Ding zu verhindern, indem sie sagt, wir machen keinen Bebauungsplan. Und so hat man dann irgendwann sich dahingehend geeinigt, drei Viertel verkauft Aurelis an Bauträger, strenger, ähnliche, und ein Viertel bleibt für Baugemeinschaften. Und dann geht man zuerst durchs Franzviertel, wo jedes Haus jemand anderem gehört, jedes Haus ein anderes Architekturbüro beauftragt hat, und dann läuft man über die Eutlinger Straße ins Güterbahnhofviertel und dann sieht man, wie ein Viertel aussieht, wo drei Viertel von Investoren gebaut wurden. Ganz klar.
Was ist unser Schlusswort?
Das Schlusswort ist: Verkaufe nicht an Investoren.
Alles klar. Vielen, vielen Dank, Gunnar. Ja. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich komme auf dich zurück, wenn mir noch weitere Fragen einfallen. Cool,
danke.
Ich hoffe, hat es dir auch Spaß gemacht?
Ja, doch, danke und ciao. Dann schönen Tag. Ja.